30% der Männer, die das benutzen, kriegen wirklich extrem starke Kopfschmerzen. Und da ist dann die erste Einnahme gleichzeitig auch die letzte. Das ist natürlich eine Sache, die bei Frauen nur selten zum Tragen kommt.
Schmerzmedizin konkret. Der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin mit Dr. Silvia Maurer, Fachärztin für Anästhesiologie, spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin, Psychotherapie und chinesische Arzneimitteltherapie. Klar, praxisnah, evidenzbasiert.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Kopfschmerzen sind keine Männersache? Doch, das sind sie. Viele denken, wenn sie etwas zum Thema Kopfschmerzen hören, an Frauen, die unter Migräne leiden. Aber auch Männer haben Kopfschmerzen und das nicht gerade selten. In Deutschland leiden etwa 44% der Männer innerhalb eines Jahres unter Kopfschmerzen. Und dabei unterscheiden wir auch hier verschiedene Kopfschmerzarten, Spannungskopfschmerzen, Migräne und viele andere mehr. Aber was ist besonders bei Kopfschmerzen bei Männern? Welche treten häufig auf? Was ist wichtig in der Diagnostik? Was in der Therapie? Und wann sollte dringend ein Arzt aufgesucht werden? Kopfschmerzen bei Männern gibt es ja vielleicht auch geschlechtsspezifische Ursachen. Die Unterscheidung der Schmerztypen sowie ernstzunehmende Warnsignale sind entscheidend für die Einordnung. Dafür habe ich einen Experten eingeladen. Er ist Neurologe. Er ist Oberarzt der Neurologisch-Verhaltensmedizinischen Schmerzklinik in Kiel und er ist ein ausgewiesener Spezialist zum Thema Kopfschmerz. Herzlich willkommen, Dr. Axel Heinze.
Ja, hallo Silvia, vielen Dank, dass ich wieder eingeladen bin. Ich freue mich auf das Thema und es ist ja so, ein Mann erzählt über Kopfschmerzen bei Männern, das ist ja dann passend.
Und wir haben ja schon einiges zum Thema Kopfschmerzen auch zusammen gemacht. Und wir haben auch zum Thema Gendermedizin schon einige Podcasts gehabt, aber Männern mit Kopfschmerzen, das ist heute das erste Mal Thema. Und es geht nicht um die Kopfschmerzen nach einer durchzechten Nacht, bei denen die Ursache und die Wirkung ja bekannt sind. Nein, es geht um die Frage, welche Kopfschmerzerkrankungen betreffen denn auch Männer? Und wir kennen Spannungskopfschmerzen, Migräne, Clusterkopfschmerzen und weit über 300 verschiedene Kopfschmerzarten. Welche sind also für Männer jetzt diejenigen, die so häufig auftreten oder um die wir uns da kümmern müssen?
Ja, ich finde es erstmal interessant, die Reihenfolge von den primären Kopfschmerzen, die du gerade genannt hattest, Spannungskopfschmerz, Migräne, Clusterkopfschmerz, das ist nämlich genau gerade die Reihenfolge in der Häufigkeit, in der auch bei Männern die Kopfschmerzen am häufigsten auftreten und zwar unabhängig von Geschlechtsunterschieden. Also auch bei Männern sind die Spannungskopfschmerzen viel häufiger als die Migräne und die Migräne wiederum viel häufiger als die Clusterkopfschmerzen. Aber wenn du schon auf Geschlechtsunterschiede angespielt hast, also beim Spannungskopfschmerz gibt es überhaupt keinen Unterschied, also Männer und Frauen haben das gleich häufig. Die Migräne ist häufiger als bei Frauen und der Clusterkopfschmerz bei Männern viermal häufiger. Passt auch bei uns die Benennung, nicht? Die Migräne bei Frauen, der Clusterkopfschmerz eben bei Männern. Aber die Frage war ja eigentlich nach den häufigsten Kopfschmerzen. Und wenn wir nochmal überlegen, was die höchste Lebenszeitprävalenz hat, dann sind das wahrscheinlich doch eher sekundäre Kopfschmerzen. Sowas wie zum Beispiel ein Kopfschmerz bei grippalen Infekt. Wer kennt das eigentlich nicht? Und was du bei der Anmoderation gesagt hast, der Katerkopfschmerz, das ist höchstwahrscheinlich wirklich einer der häufigsten Kopfschmerzen. Und bei es gibt norwegische Daten, die sagen auch, dass Männer das doppelt so häufig wie Frauen haben. Und wie häufig hat man das? Also wenn man im Alkoholexzess ist, dann ungefähr 90% der Menschen kriegen dann so verzögert nach Stunden tatsächlich diesen Alkoholkopfschmerz. Und das ist höchstwahrscheinlich nach dem grippalen Kopfschmerz der zweithäufigste.
Aber das sind ja jetzt, sage ich mal, Kopfschmerzen, bei denen wir die Ursache gut kennen und die wir vermeiden können, zumindest den Alkoholkopfschmerz, Grippe nicht immer, aber den Alkoholkopfschmerz, den kann man ja vermeiden und wenn er trotzdem kommt, weiß man ja auch, wenn man ihn zu behandeln hat. Wie sieht es denn jetzt aber aus, gerade mit diesen primären Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerz, Migräne und Cluster? Fangen wir mal beim Spannungskopfschmerz an. Gibt es da irgendwas Spezielles, worauf Männer achten sollten?
Also grundsätzlich erstmal unterscheidet sich beim Spannungskopfschmerz weder im klinischen Bild noch in der Behandlung irgendwas zwischen Männern und Frauen. Also der sieht genauso aus wie bei den Frauen, ist genauso häufig chronisch und führt, und das glaube ich ganz wichtig, genauso häufig auch zum Schmerzmittelübergebrauch. Männer neigen dazu, Selbstmedikation zu machen. Wir haben ja schon mal einen Podcast gehabt, da haben wir gehört, wenn man zu viel Schmerzmittel nimmt, dass das paradoxerweise selbst Kopfschmerzen macht. Und wenn man in der Selbstmedikation tätig ist, also das Ganze ohne ärztliche Kontrolle macht, dann kommt man schnell über die Grenzen. So, also Schmerzmittel sollte man nicht häufiger als an 14 Tagen im Monat nehmen. Bei Mischpräparaten, so koffeinhaltige Präparate, soll man nicht häufiger als an 9 Tagen im Monat nehmen, da ist man schnell drüber. Und wenn dann niemand aufpasst, dann wird's ein Problem. Und das ist etwas, was bei Männern erstaunlich häufig ist. Wenn wir nochmal zum Spannungskopfschmerz zu Männern kommen, dann ist aber das eigentliche Besondere aus meiner Sicht, dass viele Patienten glauben, dass sie Spannungskopfschmerz haben, aber in Wirklichkeit ist es doch eine Migräne. Und dann diese Möglichkeit, eine Frauenkrankheit wie die Migräne zu haben, wurde bei dem Mann dann einfach nicht gedacht. Ja, das eben liegt einfach daran, wir können das nachher ja vielleicht nochmal besprechen, wie sich die Migräne äußert bei den Männern und der Übergang zwischen einer so nicht ganz so starken Migräne und einem stärkeren Spannungskopfschmerz, der ist relativ fließend. Und deswegen glaube ich, dass viele Männer, die sagen, oh, ich habe natürlich auch einen Spannungskopfschmerz, in Wirklichkeit tatsächlich eine Migräne haben.
Ja, du sagst es ja schon, Migräne eigentlich bei Frauen häufiger, aber dann bleiben wir doch gerade mal bei der Migräne bei Männern. Was ist da so besonders?
Die Diagnose der Migräne wird anhand des klinischen Bildes gestellt. Also das Typische sind diese einseitigen Kopfschmerzen, die stark sind, pochend. Wenn man sich anstrengt, wird es schlimmer, dann kommen Begleiterscheinungen dazu, Übelkeit bis zum Erbrechen, Licht- und Lärmempfindlichkeit und das Ganze hält dann, wenn wir Glück haben, 4 Stunden, wenn wir Pech haben, 72 Stunden an. Das sind so die offiziellen Kriterien, von dem muss man aber immer nicht alles erfüllen. Das ist immer ein bestimmter Anteil. Und bei den Männern ist es häufig so, dass die Kopfschmerzen haben, die vielleicht gar nicht so extrem stark sind. Sie können eher mal einen beidseitigen Kopfschmerz haben. Es kann sein, dass Übelkeit da ist, aber die Licht- und Lärmempfindlichkeit fehlt. Also so, dass nicht immer dieses komplette Bild, was man immer so vor Augen hat, da ist. Und das führt dann dazu, dass die Diagnose der Migräne seltener gestellt wird. Es gibt so Untersuchungen, dass die Diagnose der Migräne bei Männern an weniger als 50% der Fälle gestellt wird, was bei Männern, bei Frauen gar nicht so ist. Bei denen wird es viel häufiger gestellt. Also es liegt daran, weil es möglicherweise so ein bisschen abgeschwächt ist. Also das Ganze ein bisschen milder, das Ganze ein bisschen kürzer, ein Ganze ein bisschen seltener. Und dann vielleicht helfen dann auch noch Schmerzmittel. Dann kommt man gar nicht auf die Idee, dass es eine Migräne ist.
Jetzt hast du ja schon die Schmerzmittel angesprochen. Wir hatten ja schon in einigen Podcasts auch gehört, dass gerade Schmerzmittel oder überhaupt Medikamente bei Männern und Frauen doch unterschiedlich wirken und auch unterschiedliche Zulassungen haben. Wie sieht es denn jetzt bei den Kopfschmerzen, also gerade bei der Migräne aus? Was sollten Männer da einnehmen? Worauf ist zu achten?
Also erstmal grundsätzlich ist so, bei Gendermedizin hat man ja immer das Gefühl, es geht darum, dass Frauen benachteiligt werden. Also in Studien versucht man immer, die Frauen nicht zu behandeln, aus Angst, die können zum Beispiel schwanger werden. Das heißt, es ist immer einfacher, die Männer zu nehmen. Wenn wir uns die Studien angucken im Kopfschmerzbereich, gerade im Migränebereich, dann werden die hauptsächlich bei Frauen durchgeführt. Also 85% der Patienten sind in einer typischen Studie zur Akutbehandlung, zur Prophylaxe Frauen. Weshalb? Sie haben einfach häufiger Migräne, Verhältnisse sind eben ungefähr 2 bis 3 Mal häufiger als bei Männern und sie haben einen häufig einen höheren Leidensdruck, sind deshalb eher bereit, auch in der Studie mitzumachen. Das heißt, die Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit aus den Zulassungsstudien, die stammen überwiegend von Frauen. Das ist nun normalerweise augenscheinlich kein Problem. Also wenn wir gucken, also ein Medikament, was zur Migränebehandlung bei Frauen funktioniert, also ein typisches Triptan, das funktioniert in den Studien, die dann so als Meta-Analyse veröffentlicht werden oder in den Real-World-Daten genauso gut bei den Männern. Man könnte vielleicht auf die Idee kommen, also eine typische Frau müsste ja eigentlich ein bisschen leichter sein als ein Mann, dass vielleicht die Dosierungen nicht ganz so richtig sind, dass Frauen eigentlich weniger bräuchten als die Männer. Aber wenn man guckt, welche Breite immer dann von den Substanzen eben in den Dosierungen zugelassen sind, dann gleicht sich das in der Regel aus. Das heißt, die Studien sind bei Frauen gemacht worden. Die Zulassung ist aber nicht beschränkt auf die Frauen, sondern gilt immer für Mann und Frau und es wirkt eigentlich auch bei den Männern. Es gibt eine Ausnahme eben bei den Gepanten. Das ist ja eine neue Klasse von Migränemedikamenten. Die sind interessanterweise zugelassen sowohl zur Vorbeugung der Migräne als auch zur Attackenbehandlung. Und das Ubrogepant, das in Amerika zur Akutbehandlung da ist, da hat man die Studien einmal ausgewertet und guckt, wie gut schneiden denn die Männer ab und die Frauen. Und da sieht man tatsächlich, tatsächlich, dass das Medikament bei den Männern viel schlechter wirkt. Und wenn man nur die Männer in den Studien gehabt hätte, dann wäre das Medikament gar nicht zugelassen worden. Möglicherweise hier tatsächlich ein Problem, dass die Dosis für die Männer zu niedrig war.
Für diejenigen, die jetzt unsere vorherigen Podcasts zum Thema Migräne nicht angehört haben, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was sagen. Die spezifischen Medikamente, die Triptane, da gibt es ja sehr viele verschiedene. Vielleicht ganz kurz mal, wann man was empfiehlt bei Männern.
Also grundsätzlich ist es so, dass Migränepatienten zum Teil leichte Attacken haben, zum Teil schwere Attacken haben. Und die leichten Attacken sind die, die auf Schmerzmittel ansprechen. Und die schweren Attacken sind die, wo man einfach ein spezifisches Migränemedikament braucht. Also ein Triptan, ein Medikament, was bei anderen Schmerzen nicht wirkt, sondern ganz gezielt nur bei der Migräne. Da die meisten Männer augenscheinlich eher diese leichteren bis moderaten Kopfschmerzattacken haben, auch bei der Migräne, helfen bei denen sehr häufig Schmerzmittel. Das heißt, die können sowas wie Ibuprofen oder Naproxen oder ASS nehmen und sind damit auch zufrieden. Wenn man schwere Attacken hat, wie gesagt, dann wirken die Schmerzmittel nicht, dann braucht man spezifische Medikamente und diese Triptane, die gibt es als Tablette, die gibt es als Nasenspray, die gibt es als Spritze, so als Autoinjektor, wenn einem furchtbar schlecht ist, man keine Tablette schlucken kann. Es gibt welche, die sind relativ mild, mit wenig Nebenwirkungen, wirken dafür sehr lange, sind aber ein bisschen langsamer bis zum Wirkeintritt. Dann gibt es andere, die wirken sehr schnell, sehr stark, machen aber eher mehr Nebenwirkungen und sind kürzer wirksam. Und dann gibt es welche, die sind so ausgeglichen. Also die sind nicht die schnellsten, aber nicht die langsamsten, nicht die stärksten, aber nicht die schwächsten, sodass man eigentlich für jeden Patienten das richtige Medikament findet. Von diesen 7 Substanzen, die wir in Deutschland auf dem Markt haben, sind mit Sumatriptan und Almotriptan und schon seit 2006 das Naratriptan 3 sogar rezeptfrei in den Apotheken erhältlich. Ich würde sagen, eben überhaupt keine Unterschied in der Wirksamkeit zwischen Männern und Frauen. Das wissen wir schon seit 30 Jahren. Vom Fovatriptan gibt es so richtig eine Studie, wo man das verglichen hat, mal zwischen Männern und Frauen, hat gesehen, das funktioniert bei beiden gleich gut.
Und jetzt noch zur Prophylaxe, da hattest du ja schon angefangen.
Ja, also für die Wirksamkeit gibt es keinen Unterschied wieder zwischen Männern und Frauen. Die Dosierungen, die empfohlen werden, wenn man zum Beispiel einen Beta-Blocker nimmt, da sagt man Metoprolol, das fängt ab 50 Milligramm an zu wirken und man darf bis zu 200 Milligramm geben. Das ist ja eine sehr große therapeutische Breite. Und so ist das eigentlich bei allen vorbeugenden Medikamenten, die so klassischerweise auf dem Markt sind. Und damit kann man die Dosis eigentlich sehr gut an den Patienten anpassen. Also gerade großer, kräftiger Mann kann man ein bisschen mehr geben. Kleine, schmächtige Frau kriegt eben ein bisschen weniger, sodass das kein Problem ist. Was eigentlich ganz gut ist für Männer ist, dass sie eben tatsächlich eine breitere Palette haben, aus dem einfachen Grund, dass das Topiramat bei Frauen im gebärfähigen Alter problematisch ist. Wenn man unter Topiramat als Frau schwanger wird, hat man deutlich erhöhtes Risiko für die Kinder, neurologische Entwicklungsstörungen oder ADHS oder Autismus zu entwickeln, so dass Frauen im gebärfähigen Alter dieses Medikament am besten gar nicht erst anrühren. Formal müssen sie eine doppelte Verhütung betreiben. Da gibt es so ganz unschöne Dinge, so dass man sagt, nee, das macht man auf jeden Fall nicht. Und das ist zum Beispiel bei Männern natürlich kein Problem, so dass die damit ein Medikament mehr haben. Die Beta-Blocker gelten ja so als Standardmedikament zur Migräneprophylaxe, sind sehr gut wirksam, in den meisten Fällen gut verträglich. Da sind natürlich die Männer dann möglicherweise ein bisschen benachteiligt, denn es gibt eine Nebenwirkung, die sehr ungünstig ist, die erektile Dysfunktion. Das möchte natürlich kein Mann haben. Und wenn sowas im Beipackzettel steht, dann meidet man das natürlich. Und dann ist noch vielleicht eine ganz interessante Substanz, die Valproinsäure. Das steht in unseren Therapieleitlinien der DGN auch als Medikament der ersten Wahl drin. Das ist also eine wirksame Substanz. Von der weiß man schon lange, dass die Fehlbildung macht, wenn Frauen dies in der Schwangerschaft nehmen. Das ist also kein Stück besser als das Topiramat. Und da gibt es jetzt ganz klar auch schon einen roten Handbrief, dass auch Männer, die ein Kind zeugen wollen, diese Substanz meiden sollten. Denn wenn ein Mann eine Prophylaxe mit Valproat betreibt, hat auch das Kind der Mutter dann ein erhöhtes Risiko für Fehlbildungen, vor allen Dingen für diese Entwicklungsstörung. Also das dürfen Männer dann auch nicht nehmen.
Und wie sieht es aus bei den Antikörpern, den neueren Prophylaktika?
Also neue Studien sind auch wieder zu 85% bei Frauen gemacht worden, sowohl bei den Antikörpern als auch bei der neuen Klasse der Gepanthen. Es gibt aber genug Real-World-Daten, also die dann so nach der Zulassung von den Ärzten zusammengetragen wurden, wo man gesehen hat, dass wenn ein Patient eine Migräne hat, eine hochfrequente Migräne, es egal ist, ob er ein Mann ist oder eine Frau, es funktioniert wirklich gleich. hat man es festgestellt, bei jungen Patienten und bei Alten ist es gleich. Und genauso ist es bei Männern wie Frauen. Also es ist einfach so, in der Migräne geht man davon aus, dass ein Eiweißstoff freigesetzt wird, das CGRP, was immer der Auslöser ist, dass es dazu kommt. Das CGRP ist das, was hinterher für den Schmerz verantwortlich ist. Und wenn es gelingt, die Wirkung dieses CGRPs zu blockieren, indem man einen Rezeptor blockiert oder es mit dem Ligandantikörper abfängt, ist egal ob Mann oder Frau, das funktioniert sehr gut.
Jetzt hattest du noch gesagt, der Clusterkopfschmerz, der Kopfschmerz, der bei den Männern häufiger ist.
Ja, das ist auch ganz spannend, wenn man mal so im Wartezimmer guckt und dann sieht man, da sind immer relativ viele Frauen und weniger Männer. Und von den Männern, die da sind, da machen auch wieder die Migränepatienten gar nicht so viel aus. Nicht? Die sind ja meistens mit ihren Schmerzmitteln zufrieden. Das heißt, die Männer, die dann im Wartezimmer in der Spezialsprechstunde sitzen, das sind ganz häufig Cluster-Kopfschmerzpatienten. Cluster ist ja nichts anderes als Haufen. Das sind Patienten, die haben gehäuft über Wochen, manchmal auch Monate anhaltend Attacken, da auch täglich und das Ganze bis zu 8 Mal. Und dann kommen wieder Phasen von Monaten, manchmal auch Jahren, wo nichts auftritt. Wenn man überlegt, was der Unterschied zur Migräne, die Attacken sind deutlich kürzer. Man sagt immer 15 Minuten bis 3 Stunden. Im Schnitt halten die so 3/4 Stunde bis 90 Minuten an. Sie sind stärker als bei der Migräne. Wie gesagt, treten bis zu 8 Mal innerhalb von 24 Stunden auf. Die Begleitsymptome sind anders als bei der Migräne. Es ist immer ein einseitiger Schmerz, der aber nicht die Seite wechselt wie bei Migräne. Das ist ja ein einseitig seitenwechselnder Schmerz. Beim Cluster bleibt es in der Regel im Leben immer auf einer Seite. Es tut vor allen Dingen die Region um das Auge weh. Das Auge ist rot, das Tränen, die Nase ist verstopft und läuft. Und die Patienten sind extrem unruhig während dieser Attacken. Die liegen also nicht wie die Migränepatienten ruhig im Bett. Für die Behandlung ist ganz wichtig bei den Cluster-Kopfschmerzen, dass es Kurzattacken sind, also ein Medikament zu geben, was 2 bis 4 Stunden braucht, bis es hilft, das ist natürlich völlig sinnlos. So, das heißt, die werden auch mit Triptan behandelt, dann kriegen sie das Nasenspray vom Zolmetriptan oder die Spritze vom Sumatriptan oder sie können Sauerstoff einatmen, also reiner Sauerstoff ist da wirklich gut wirksam.
Gibt es da was zu beachten, wenn die reinen Sauerstoff nehmen? Kann man da einfach so eine kleine Sauerstoffflasche nehmen oder was muss man beachten?
Es gibt 2-Liter-Flaschen, es gibt 10-Liter-Flaschen. Die 2-Liter-Flaschen kann man transportieren und mitnehmen. Die 10-Liter-Flasche hat man immer dastehen, wo man am häufigsten seine Attacken hat. Also wenn die nachts auftreten im Schlafzimmer, manche Patienten auch bei der Arbeit. Und man stellt immer so einen Fluss ein von 12 bis 15 Liter, also relativ viel Sauerstoff. Und man atmet man 10 Minuten ein und damit können ungefähr 2/3 der Patienten zuverlässig ihre Cluster-Kopfschmerz-Attacken beenden. Wenn das nicht funktioniert oder für unterwegs, gibt es dann eben die Triptane. Und gerade das Sumatriptan, das wirkt bei, ich würde mal sagen, 99% der Attacken. Wenn das Sumatriptan als Spritzen nicht funktioniert, dann zweifelt man eher an der Diagnose des Cluster-Kopfschmerzes als an dem Medikament.
Welche Kopfschmerzen sind denn bei Männern noch häufig?
Wir hatten ja über den Katerkopfschmerz schon gesprochen, nicht? Also, und da hast du es ja auch schon zu Recht gesagt, das ist ja nichts, mit dem man sich sozusagen als Arzt groß beschäftigen muss. Und für den Fall, dass ein Patient so etwas beklagt, dann weist man natürlich darauf hin, dass ja die Behandlung ganz einfach ist, ne? Expositionsprophylaxe, nicht? Also da kann man ja etwas gegen machen. Bei den Patienten, die einen grippalen Infekt haben, letztlich muss man sagen, das sind ja auch keine Problempatienten. Man weiß, wo der Schmerz herkommt, das ist ein akuter Schmerz. Jedes Schmerzmittel hilft, wenn man denn es braucht. Also das ist relativ unproblematisch. Aber wenn wir auch mal gucken, was ist bei Männern noch häufig, wenn man doch mal an Medikamente denkt, ja, Sildenafil, erektile Dysfunktion, das ist eine Substanz, die zu einer Gefäßerweiterung führt, ja, aber das relativ überall im Körper und damit auch im Kopf. Und 30% der Männer, die das benutzen, kriegen wirklich extrem starke Kopfschmerzen und da ist dann die erste Einnahme gleichzeitig auch die letzte. Das ist natürlich eine Sache, die bei Frauen nur selten zum Tragen kommt.
Aber ich denke schon auch eine wichtige Sache. Es gibt ja viele Männer, die da auch ihre Probleme haben und auch gerne was einnehmen möchten, ne?
Aber dann sind diejenigen, die eben Kopfschmerzen bekommen, natürlich eben arg gebeutelt. Für einen Clusterkopfschmerz kommt das überhaupt nicht in Frage, weil beim Clusterkopfschmerz ist so, dass jede Substanz die Blutgefäße weit macht. Das kann das Nitrospray sein, das kann aber auch Natriumglutamat als Geschmacksverstärker. Das kann schon eine kleinste Menge Alkohol sein, löst bei denen diese heftigen Attacken aus.
Gibt es denn auch etwas, was man selbst tun kann, wenn er jetzt an Migräneattacken leidet oder Cluster, dass das nicht so häufig kommt oder zur Prophylaxe?
müssen wir mal ohne differenzieren zwischen den Erkrankungen. Also beim Cluster-Kopfschmerz ist es so, es gibt nicht viele Dinge, die ein Patient machen kann. Er kann eigentlich nur das meiden, was schlecht für ihn ist. Und die Erfahrung ist, dass ungefähr 85% der Patienten, die diesen episodischen Cluster-Kopfschmerz haben, doch starke Raucher sind. Und da gilt ganz klar die Empfehlung, aufzuhören zu rauchen. Ja, ich mache dem Patienten gezwungenermaßen immer auch schon ein bisschen Angst und sage ihm, wenn du weiter rauchst, dann wirst du irgendwann mal Durchblutungsstörungen bekommen. Vielleicht mal einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt, das ist schon unangenehm genug. Aber das bedeutet dann gleichzeitig, dass man dann nie wieder Triptane nehmen darf. Allein das wäre schon ein Grund, aufzuhören zu rauchen. Und wir wissen, dass Rauchen der Risikofaktor für die Chronifizierung vom Cluster-Kopfschmerz ist, also den Übergang vom episodischen in die chronische Form. Ein chronischer Cluster-Kopfschmerz tritt nicht mehr gehäuft auf, sondern dann durchgängig. Das sind Patienten, die haben nicht wenigstens mal 3 Monate Pause innerhalb eines Jahres, sondern wirklich dauernd Attacken. Beim Alkohol ist es anders, also Alkohol hat keinen Einfluss auf den Verlauf des Cluster-Kopfschmerzes, sondern es löst einfach Attacken aus und wenn der Patient so in einer akuten Clusterphase ist, dann wird er in der Regel Alkohol überhaupt nicht anrühren, weil er weiß, er wird innerhalb von 10, 15 Minuten mit einer Attacke bestraft. Also da gilt es also zum Meiden von Auslösern beim Cluster-Kopfschmerz. Bei der Migräne ist es etwas anders. Also klar gibt es da auch individuell mal einen Trigger, der was auslösen kann. Aber gibt es ganz generell Verhaltensempfehlungen, von denen man schon lange weiß, dass das funktioniert. Und das kann auch jeder Migränepatient eigentlich, wenn er eine gewisse Häufigkeit von Migräne hat, bestätigen. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Migränepatienten als zu hungern und nicht zu trinken. Also regelmäßig essen, unterzuckern, wenn das Gehirn keine Energie bekommt und gleichzeitig nicht genug Flüssigkeit da ist, dann löst das sehr gut Attacken aus. Das kennt man ja auch, wenn man nüchtern sein muss, wenn man zum Beispiel eine Darmspiegelung haben muss oder vor einer Operation, wie häufig kommen dann die Migräneattacken. Schlafen, es gilt immer die Regel, ein Migränepatient soll einen regelmäßigen Schlafwachrhythmus haben. Das heißt, er muss erstmal herausfinden, wie viel Schlaf braucht er eigentlich, damit er ausgeschlafen ist. Und diesen Schlaf sollte er dann noch zu regelmäßigen Zeiten haben. Also wenn man in der Woche um 6 aufsteht und am Wochenende um 10 aufsteht, dann ist das kein regelmäßiger Tagesrhythmus. Und dann kann dieses zu spät aufstehen, was auch gleichzeitig bedeutet, dass man später frühstückt oder dann später seinen Kaffee trinkt, schon wieder ausreichen, um am Wochenende eine Migräne zu bekommen. Nicht umsonst ist ja diese Wochenendmigräne die häufigste Variante der Migräne. Stress, wenn man einen Patienten fragt, was ist der Auslöser deiner Kopfschmerzen, dann sagen die ja ganz häufig, Stress ist ein Problem. Ja, und dann gibt es immer 2 Möglichkeiten. Entweder ich versuche, den Stress selbst zu beseitigen, zu bekämpfen, wenn ich das denn kann, oder ich versuche, mein Verhalten gegenüber der Stresssituation zu ändern und dafür helfen Entspannungsverfahren. Und schließlich Sport. Ausdauersport gilt für Migräne als ein wichtiger vorbeugender Faktor. Es wird so empfohlen, 3-mal die Woche für 30 Minuten den Puls auf 130 hochzubekommen. Und wenn man das regelmäßig schafft, dann hat das einen guten vorbeugenden Effekt. Beim Spannungskopfschmerz ist es so, dass man gar nicht so sehr auf diesen moderaten Ausdauersport zielt, sondern die Patienten, die dürfen auch wirklich Muskelaufbautraining machen. Also die dürfen an die Geräte ran, was ja häufig den Männern ganz entgegenkommt. Das ist also da durchaus wirksam. Was wichtig ist, generell geht wenig Akutmedikamente. Also je mehr Schmerzmittel, je mehr Migränemittel man nimmt, umso häufiger wird das. Eben mit den Kopfschmerzen, deswegen alles, was man aushalten kann, soll man auch aushalten. Also man macht nichts kaputt, indem man eine Migräneattacke nicht behandelt, indem man eine Cluster-Kopfschmerzattacke nicht behandelt, indem man einen Spannungskopfschmerz nicht behandelt. Es ist eben nur extrem unangenehm.
Wann soll denn unbedingt ein Arzt aufgesucht werden?
Wir hatten ja über sekundäre Kopfschmerzen gesprochen, nicht? Also ein Patient, der also erstmalig einen starken Kopfschmerz hat, was er noch überhaupt nicht kennt, unabhängig, was der Auslöser war oder so, der gehört auf jeden Fall ärztlich untersucht. Wenn das Ganze dann mit Fieber einhergeht, wo man Angst hat, der könnte eine Hirnhautentzündung haben. Wenn er einen Unfall vorgehabt hat, also ein Trauma, dann kann es sein, dass es eine Blutung gibt, also einen posttraumatischen Kopfschmerz. Ja, eben, oder wenn eine besondere Anstrengung aufgetreten ist und dann gibt es einen plötzlichen Donnerschlag, Kopfschmerz, wo man Angst hat, dass ein Blutgefäß geplatzt ist. Das sind immer so Gründe, wo man sagt, da muss auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden. Also akute, neue, starke Schmerzen, das ist überhaupt kein Zweifel. Man sollte aber auch unbedingt zum Arzt gehen, das ist zahlenmäßig natürlich noch viel, viel wichtiger, beim Versagen der Selbstmedikation. Das hört sich so einfach an, aber das ist also etwas, was in der Praxis häufig gar nicht gemacht wird. Also man behandelt sich selbst mit Schmerzmitteln und wenn das nicht funktioniert, ja, dann muss man eben mehr nehmen. Dann nehmen die Männer gerade mehr Tabletten auf einmal als Startmedikament und wenn das dann wiederkommt, dann nehmen sie eben nochmal nach. Und deswegen, das führt dann so schnell in diesen Übergebrauch rein. Und dadurch, dass man nicht zum Arzt geht, dann vielleicht auch gar nicht die Diagnose bekommt, also man glaubt an Spannungskopfschmerzen, in Wirklichkeit ist es eine Migräne, dann kommt man ja auch nie zu den neuen spezifischen Medikamenten, die ja viel besser helfen mit viel weniger Nebenwirkungen. Deswegen, auch wenn man merkt, die Selbstmedikation versagt, da sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Und wenn das sogar dem Apotheker oder der PDA aufgefallen ist, dass man doch häufig ein Schmerzmittel holt und man wird angesprochen, ja, dann sollte schließlich das, denke ich, auch ein Anlass sein, dann wirklich mal zum Arzt zu gehen und nicht die Apotheke zu wechseln.
Ja, und auch hier gibt es da komplementärmedizinische Verfahren, die du empfehlen könntest?
Wenn wir mal überlegen, was ist ein typischer Mann? Also man hat ja immer so seine Vorteile gegenüber den Männern und eins gehört dazu, also mit der Körperwahrnehmung, das ist ja nicht so doll. Also vor ihm sitzt so ein Patient, total angespannt, hippelig, die Beine wackeln die ganze Zeit, die Schultern sind so hochgezogen und ich sage, nun bleib doch mal ruhig, versuch dich doch mal zu entspannen. Und was sagen die? Ich bin doch entspannt. Das heißt, die merken gar nicht, wenn sie angespannt, wenn sie verspannt sind. Und für sowas ist eben Biofeedback eine ganz tolle Sache. Biofeedback heißt ja nur, dass eine Körperfunktion rückgespiegelt wird, also zum Beispiel die Anspannung oder der Herzrhythmus. Und eben, wenn man auf einem Bildschirm sieht, wie verspannt man ist und dass man etwas ändern kann, dass man sich entspannt, das ist etwas, was für so einen typischen Mann manchmal wirklich eine Erleuchtung ist. Und deswegen mag ich das Biofeedback total gerne. Selbst wenn es immer heißt, das Biofeedback ist so schlecht, so ranzukommen, weil niemand das anbietet, das ist ja auch nichts, was man in Ewigkeit machen muss. Man macht immer Biofeedback ein paar Sitzungen, um damit ein Entspannungsverfahren zu erlernen. Also was wie die Muskelanspannung nach Jacobsen, wo man ja immer nacheinander bestimmte Muskelgruppen anspannt und entspannt. Das wird dann verkoppelt mit dem Biofeedback. Man sieht also in der Anspannungsphase, wie dann auf dem Bildschirm so ein Balken hochgeht. Oh, jetzt bin ich aber angespannt. Und wenn man dann entspannt, geht's wieder runter. Wenn man das immer so schön rückgemeldet bekommt, dann lernt man damit, dieses Entspannungsverfahren gut zu machen. Es gibt manchmal Ergotherapeuten, die das anbieten. Zum Teil sind das Physiotherapeuten. Es gibt tatsächlich auch heutzutage schon Devices, die man an sein Handy anstöpselt, so Sensoren, die mit relativ wenig Geld es einem ermöglichen, das auch selbst zu machen. Letztlich aber ist jede Smartwatch, die Herzfrequenz misst, eigentlich auch ein Biofeedback-Gerät. Also man setzt sich hin, guckt nach, wie der Puls ist, beobachtet dann seine Uhr und versucht sich zu entspannen. Dann müsste ja die Herzfrequenz auch runtergehen und das kriegt man ja über die Uhr dann zurückgemeldet. Also Biofeedback ist eine ganz tolle Sache, eher für die Vorbeugung eigentlich als für den Anfall. Grundsätzlich gilt, aktive Verfahren sind immer wirksamer als passive Verfahren, also da, wo man etwas selbst macht, nicht? Und deswegen immer das mit der sportlichen Betätigung. Wenn man zur Physiotherapie geht, muss man sagen, das tut vielleicht vorübergehend ganz gut, aber einen anhaltenden Effekt hat das Ganze gar nicht. Also einen Spannungskopfschmerzpatient dauernd zur Massage zu bringen, zu schicken, ist völlig sinnlos. Ja, also ein Wärmekissen. Also ein Essen oder ein Rotlicht und sonst was, das kann ich auch zu Hause machen. Wichtig ist, dass man aktiv was für seinen Muskelaufbau zum Beispiel macht. Und wenn wir nochmal zur Akupunktur kommen, es gibt im Kopfschmerzbereich wenig überzeugende Daten, dass Akupunktur hilft. Das heißt, es lässt sich ja so schlecht verblinden, aber es wird dann immer versucht, die Akupunktur gegen eine Scheinakupunktur zu vergleichen. Und in den Studien kommt eigentlich immer raus, dass wenn die Studie gut gemacht ist, zwischen der Akupunktur und der Scheinakupunktur eigentlich kein Unterschied ist, wo man dann bösartigerweise schon den Eindruck hat, dass allein die Tatsache, dass man ärztlich sanktioniert, sich eine halbe Stunde mal hinlegen kann und seine Ruhe hat, schon hilft. Aber selbst ein TENS-Gerät ist, glaube ich, schon effektiver. Also TENS ist gerade bei Spannungskopfschmerzen zum Teil auch wirklich gar nicht schlecht. Aber grundsätzlich, ich finde immer, Lifestyle-Änderungen sind immer viel effektiver als etwas, wo passiv mit einem etwas gemacht wird.
Ja, das war ja schon fast ein Schlusswort. Lieber Axel, ganz herzlichen Dank für diese umfassenden Informationen.
Gern geschehen.
Ja, also Kopfschmerzen sind doch Männersache, ne? Und man sollte sie nicht einfach so ignorieren. Ich will es nochmal zusammenfassen. Also, die häufigsten Kopfschmerzen bei Männern sind die Sekundärkopfschmerzen. Das heißt, die typischerweise zum Beispiel auftreten bei einer Grippe, also beim Infekt oder auch durch zu viel Alkohol. Und dann gibt es ja noch die sogenannten primären Kopfschmerzen. Das sind vor allen Dingen die Spannungskopfschmerzen. Die sind häufig, unterscheiden sich gegenüber Spannungskopfschmerzen von Frauen überhaupt nicht. Dann die Migräne, die ist bei Frauen häufiger als bei Männern, aber kommt bei Männern auch nicht so selten vor, wird aber oft nicht richtig diagnostiziert. Und dann haben wir noch den Clusterkopfschmerz, den leider vor allen Dingen Männer haben. Also zu den Spannungskopfschmerzen, da ist es vor allen Dingen wichtig, dass man bei der Selbstmedikation ein bisschen darauf achtet, dass man nicht zu viel nimmt. Nicht zu viel heißt, die Monosubstanzen nicht an mehr als an 14 Tagen, wie zum Beispiel Ibuprofen oder Aspirin oder Naproxen. Und wenn man Mischpräparate nimmt, wo also verschiedene Sachen zusammengemischt sind, nicht länger als an 9 Tagen. Und wir reden hier pro Monat. Und das ist eben doch häufig, dass das überschritten wird. Und dann kann es zu einem Übergebrauchskopfschmerz führen. Wir haben uns darüber auch schon unterhalten in einem anderen Podcast, wo es eben um diese Selbstmedikation bei Kopfschmerzen geht. Den könnt ihr euch gerne anhören. Dann ist es bei den Migräne-Patienten so, gerade bei den Männern. Typischerweise ist ja die Migräne einseitig stark, pochend, bei Anstrengung wird sie stärker, mit Übelkeit, Erbrechen, Lärm, Lichtempfindlichkeit. Und bei Männern ist es oft so, dass diese Attacken gar nicht so stark sind, dass oft nicht das Vollbild erreicht wird. Und deswegen wird es auch häufig erstmal nicht diagnostiziert und auch nicht so ernst genommen. Von den Medikamenten, die man geben kann bei der Migräne, da ist jetzt mal so, dass vor allen Dingen in diesen Studien die Frauen natürlich überrepräsentiert sind. Sie haben nun auch mal mehr Migräneattacken als Männer. Aber man kann sagen, dass diese spezifischen Migräne-Medikamente wie die Triptane bei Männern genauso wirken wie bei den Frauen. Und auch bei der Dosierung kann man sich darauf verlassen, dass das passt. Triptane haben wir sehr unterschiedliche. Wir haben welche, die sehr schnell wirken und wir haben welche, die kurz wirken, wir haben welche, die lang wirken. Und da muss man sehr, sehr individuell raussuchen, was passt gerade zu der Migräneattacke, die eben der Patient hat. Wir haben Tabletten zur Verfügung, wir haben Spritzen zur Verfügung, es gibt Nasenspray. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, was man da eben geben kann. Wenn es darum geht, dass man jetzt guckt, was kann man als Prophylaxe, also zu vorbeugenden Maßnahmen geben, da gibt es auch keinen Unterschied zwischen den Männern und Frauen. Da beginnt man normalerweise, wird empfohlen, eben der Beta-Blocker, das Metoprolol. Da scheuen sich Männer oft dafür, weil es zu Erektionsstörungen führen kann. Die wollen es dann oft nicht so ganz gerne nehmen. Aber wir haben auch noch andere Sachen. Da wäre zum Beispiel auch noch das Topiramat zu nennen. Das können Männer im Gegensatz zu Frauen eigentlich auch immer bekommen. Bei Frauen sollte man im gebärfähigen Alter, wenn sie denn schwanger werden wollen, darauf verzichten, da es für den Fötus nicht besonders gut ist. Und dann gibt es noch eine Empfehlung, die Valproinsäure, die macht Fehlbildungen und da spielt es jetzt keine Rolle, ob Männlein oder Weiblein die einnehmen. Das heißt, die sollte man auf keinen Fall bei jungen Männern oder Frauen geben oder Männer, die noch ein Kind zeugen wollen, da auf keinen Fall geben. Was neu ist, sind ja die Antikörper, die zur Prophylaxe gegeben werden. Da gibt es natürlich auch wenig Studien dazu bei den Männern, aber da wissen wir aus der Echtzeittherapie, dass die sehr gut bei den Männern wirken und genauso gut eingesetzt werden können wie auch bei den Frauen. Dann kommen wir zum Clusterkopfschmerz. Der ist eben bei Männern sehr viel häufiger. Das ist ein einseitiger Kopfschmerz, wobei man hier sagen muss, die Seite wechselt normalerweise nicht. Und er beginnt oft episodisch. Das heißt, es kommen Attacken in Häufungen, nämlich diesen Clustern vor. Dauern meistens zwischen 15 Minuten und 3 Stunden. So, du sagtest vor allen Dingen so 45 bis 90 Minuten. Die sind extrem stark und da kommt es immer zu einer Rötung des Auges. Das Auge tränt, es ist geschwollen und die Nase ist verstopft. Die Seite wechselt bei diesen Attacken nicht. Und wenn man unter einem Clusterkopfschmerz leidet, dann sollte man nach Möglichkeit Nikotin meiden, also das Rauchen. Da weiß man auch, dass diese episodische Clusterkopfschmerz dann auch zu einem chronischen, das heißt einem Kopfschmerz, bei dem es eben keine Pausen mehr gibt, die dann einfach täglich auch auftreten können. Beim episodischen kommt es durchaus vor, dass auch mal einige Monate oder auch mal längere Zeit wirklich eine Pause ist und die Patienten da ihre Ruhe haben. Dann gibt es einige Medikamente, die Kopfschmerzen verursachen können. Da hast du auch die Medikamente erwähnt, die gegen Erektionsstörungen eingenommen werden. Da muss man natürlich sehr aufpassen, wenn die Kopfschmerzen machen, dann geht es natürlich nicht, dass man die nochmal einnimmt. Für die Migräne, also was man vorbeugend alles machen kann, wie gesagt, beim Cluster auf jeden Fall das Nikotin absetzen. Dann weiß man auch, dass Alkohol direkt eine Cluster-Episode auslösen kann. Also auch in der Zeit, in der man eben zu den Cluster-Anfällen neigt, auf keinen Fall Alkohol trinken bei der Migräne. Die normalen Verhaltensempfehlungen, also Stress meiden, regelmäßig essen, genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, einen ausgewogenen Schlaf-Wach-Rhythmus haben, Entspannungsverfahren machen. Und da hast du gesagt, für Männer manchmal sehr schwierig zu erkennen, dass sie angespannt sind. Da eignet sich dann wirklich so ein Biofeedback sehr gut dazu. Und dann sollte man auf jeden Fall beim Spannungskopfschmerz auf ein Muskelaufbautraining achten und bei der Migräne auf einen Ausgleichssport. 3-mal pro Woche mit einem Puls bis zu 130 trainieren wäre das sehr, sehr gut. Wichtig ist, dass man wirklich darauf achtet, gerade weil viele Männer zur Selbstmedikation greifen, nicht zu viele Akutmittel, also an die Regeln halten. Und immer dann zum Arzt, wenn akute, neue, starke Kopfschmerzen auftreten, die man vorher nicht gekannt hat, dann auf jeden Fall zum Arzt. Und immer dann, wenn die Selbstmedikation versagt, also wenn man merkt, also jetzt nehme ich doch an mehr als an 14 Tagen mein Ibuprofen und ich brauche es immer häufiger. Also da bitte auch unbedingt darauf achten. Jo, wichtig. Und das war so quasi dein Schlusswort. Aktive Verfahren sind deutlich effektiver als alles Passive. Also, wichtige Botschaft, geht den Ursachen auf den Grund. Mehr Wissen, weniger Schmerz. Das war die Podcast-Folge Kopfschmerz und Männer. Was ist besonders? Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten. Abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Es gibt viele interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret. Die findet ihr alle in der Mediathek und wir haben alle 14 Tage donnerstags neue Podcasts mit spannenden Themen. Infos und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bleibt schmerzfrei, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Schmerzmedizin konkret. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Nachricht an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch in den Shownotes. Dieser Podcast dient der Information und ersetzt nicht das Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt.